Herzlich willkommen zum Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute mit Simone van Eldik. Ja, herzlich willkommen zur 10. Folge des Podcasts Designerklärer. Heute als Designerklärerin habe ich eingeladen Simone van Eldik. Ja, bitte stell dich doch mal kurz vor.
Hallo, ich bin die Simone van Eldik. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass wir uns unterhalten dürfen. Ich bin Designerin, stelle visuelle Kommunikation her und führe seit etwa 10 Jahren das Designstudio Süd mit meiner werten Partnerin Tanja Kapanke zusammen. Wir sind mit unserem Studio an 2 Orten beheimatet, einmal in Ravensburg im Oberschwaben und in einem kleinen Dorf am Rande des Allgäus. Wir sind also in einer sehr ländlichen Gegend beheimatet. Wir arbeiten in einem Kernteam von 4 Personen, 4 Frauen. Und je nach Auftrag ergänzen wir unser Team um freie Mitarbeitende, die dann die Kompetenzen mitbringen, die wir gegebenenfalls nicht haben für eine spezielle Anforderung. Unsere Auftraggebenden kommen aus dem Bereich Kunst, Kultur, Bildung und Architektur. Das sind die Bereiche, in denen wir persönlich am meisten Herzblut verspüren. Und deshalb haben wir unseren Fokus über die Jahre hinweg auf diese Branche oder diese Branchen ausgelegt. Entsprechend haben wir 2 Schwerpunkte, in denen wir arbeiten. Das ist einerseits sind es Identities und Ausstellungsveranstaltungskommunikationen für Museen. Sprich, wenn ein Museum eine neue Ausstellung hat, gestalten wir die ganzen Drucksachen wie Plakate, Programmfolder, Ausstellungskataloge und so weiter. Und auf der anderen Seite gestalten wir aber auch sehr viel im Raum, machen Ausstellungsgestaltungen, Szenografien, aber auch sehr gerne Signaletik, Wegeleitsysteme, Orientierungssysteme für Architekten, Bauträger, Baugenossenschaften. Und in allem, was wir tun, spielt das Geschichtenerzählen eine große Rolle oder auch das Thema Identität oder Identifikation. Das ist so in Kürze, was wir tun.
Das ist schon eine ganze Menge. Und ihr seid hauptsächlich im Raum Ravensburg tätig, aber habt natürlich auch sicherlich überregionale Projekte. Jetzt ist das ja nicht unbedingt eine Designmetropole. Du hast selbst in Stuttgart und Berlin studiert und hast da auch eine ganze Zeit lang gearbeitet. Wie ging es dir denn dabei, diesen Weg dann sozusagen nach Ravensburg oder in diese Region rund um den schönen Bodensee zu wählen? Und vielleicht gibt's da ja auch mal so einen Perspektivwechsel. Wie war das denn eigentlich damals?
Ja, das war ein bisschen anders als erwartet. Ich war gut 20 Jahre weg und habe in Städten gelebt. Bin quasi mit 18 von hier weggezogen, dann mit 38 zurückgekommen. Und als Erwachsene sieht man natürlich vieles anders, als man das mit Kinderaugen gesehen hat. Was das Design oder die Designbranche anbelangt, ist hier natürlich eine ganz andere oder wenig große Dichte an Gestaltern, GestalterInnen. Wir waren zu Beginn nicht sehr gut vernetzt mit KollegInnen. Das hat sich über die Jahre hinweg verbessert, aber dadurch, dass es wirklich weniger DesignerInnen gibt, hat es natürlich auch länger gedauert, hier Gleichgesinnte zu finden. Gleichzeitig habe ich auch festgestellt, oder das ist jetzt mein persönlicher, subjektiver Eindruck, dass ich den Eindruck hatte, dass hier in der Provinz, nenne ich es mal, auch weniger Designbewusstsein vorhanden ist, so insgesamt bei Unternehmen, bei der Bevölkerung. Das ist in Städten oder in Designmetropolen natürlich ganz anders. Da ist ein hohes Designbewusstsein vorhanden. Genau. Also in Berlin war es oft so, dass Leute auf mich zukamen, die hatten alle tolle Projekte und wollten tolles Design haben und Unterstützung und hatten vielleicht kein Geld. Hier ist es so, dass oft der Wert von Design oder auch die Aufgabe von Design nicht so richtig verstanden wird. Da muss man allerdings auch ein bisschen, also ich würde es nicht so pauschal sagen wollen. Natürlich ist in den Branchen, in denen wir tätig sind, also für Museen, für Architekten, ist ein hohes Designbewusstsein vorhanden. Aber so allgemein, also in der Bevölkerung habe ich den Eindruck, gibt es wahrscheinlich viele, die noch gar nicht so richtig verstanden haben, was wir denn überhaupt tun und wofür es gut sein soll, was wir machen.
Genau dafür machen wir ja auch diesen Podcast. Kannst du uns ein Beispiel nennen, wie sich das dann darstellt, dass das Designbewusstsein, nennen wir es mal in der Provinz generell oder bei euch in der Region, anders ist als das, was du in der Großstadt oder in der Region Berlin kennengelernt hast?
Also es gibt ganz kleine Beispiele, dass Leute in mein Büro kommen, das ist ein Ladenlokal an der Straße gelegen, und tatsächlich fragen, was wir hier machen, oder fragen, ob ich ihnen ein paar Aufkleber produzieren kann, oder die das dann tatsächlich oft verwechseln mit Werbetechnik. Wir werden hier öfters auch zu Pitches eingeladen, die, ich sag mal, da geht es um eine geringe Auftragssumme und es werden trotzdem viele Agenturen eingeladen und in der Ausschreibung steht schon drin, dass es nicht an Folgeaufträge gebunden ist, die Zuschlagserteilung, wo ich manchmal den Eindruck habe, dass auch der Wert von Design in solchen Fällen einigermaßen gering geschätzt wird. Ich weiß nicht, ob das in Städten auch gang und gäbe ist. Man hat den Eindruck, dass da der Wert und auch der Prozess, den eine Gestaltungsaufgabe mit sich bringt, nicht wirklich gesehen wird.
Fragen wir mal andersrum. Wer weiß denn Design aus deiner Sicht zu schätzen, wenn du in diesem Bereich Kunst, Kultur, Bildung und Architektur arbeitest? Du sagtest eben, dass Architekten durchaus oder Architektinnen einen hohen Stellenwert oder ein Designbewusstsein haben. Gibt es da noch andere Bereiche oder geschäftliche Tätigkeiten, wo du sagst, da ist definitiv ein Unterschied zu erkennen zu dem, was du eben gerade angesprochen hast?
Wir kommen da ganz gut weg mit unseren Auftraggebenden. Also MuseumsleiterInnen, ArchitektInnen, wir haben auch Auftraggebende, die von Hochschulen, von pädagogischen Hochschulen, Universitäten, da ist das sehr, sehr vorhanden, dieses Designbewusstsein. Das ist aber, glaube ich, auch ein Grund, warum wir uns in diese Richtung entwickelt haben. Also wir waren am Anfang nicht ganz so stark ausgerichtet und bei Auftraggebenden aus der Wirtschaft habe ich das mehr festgestellt, dass es so betrachtet wurde, dass Design ist so nice to have, aber man braucht es nicht wirklich und das ist auch die erste Stelle, an der eingespart wird. Und ich glaube, dass in diesen Bereichen, in denen wir zu tun haben, ein großes Designbewusstsein und auch eine Wertschätzung von Design vorhanden ist, ist auch mit ein Grund, dass wir uns auf diese Branche, auf diese Branchen spezialisiert haben oder fokussiert haben und dann eben andere Auftraggebende auch hinter uns lassen konnten.
Ja, jetzt hast du gesagt, dass ihr euch ja in diesem Bereich Kunst, Kultur, Bildung, Architektur besonders intensiv auch auseinandergesetzt habt. Mhm. Das ist ja sicherlich auch ein Prozess, dass ihr euch in diesen Bereichen spezialisiert. Wie lange hat das denn ungefähr gedauert, dass ihr wusstet, da seid ihr sozusagen gestalterisch zu Hause, da fühlt ihr euch wohl und da trefft ihr auf Menschen, die ein ähnliches Designbewusstsein haben, zumindest ein hohes, und mit denen ihr auch dann ernsthaft arbeiten könnt? Weil ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in der Kreation, dass wenn ein Designprozess angestrebt wird und wir Kreative wissen, dass es ein Prozess ist, dass es auch um Problemlösung geht, ja, und nicht nur um bunt anmalen oder hübsch verpacken oder ein Schleifchen drum machen, wie so schön gern gesagt wird, sondern dass es auch darum geht, Probleme zu erarbeiten, hervorzukitzeln und überhaupt mal zu graben in einem Thema, um zu sehen, was haben wir eigentlich für Inhalte, was schöpfen wir daraus und wie kommunizieren wir damit gegenüber einem Publikum? Weil manch ein Unternehmer oder auch eine Museumsleiterin will vielleicht einige Themen gar nicht so deutlich nach außen darstellen oder heben. Dabei werden ja auch durchaus problematische Themen sichtbar in einem solchen Kreationsprozess.
Ja.
Zum einen, wie lange hat sowas gedauert, dass ihr euch da so in diesen Bereichen spezialisiert habt und wie kommt ihr da eigentlich hin in diesen Kreationsprozess?
Also das hat eine ganze Weile gedauert. Wir haben am Anfang einigermaßen blauäugig zu zweit angefangen, wir sind beide, sowohl die Tanja Kapanke als auch ich, von Berlin zurückgezogen, haben uns zusammengetan, in ein Boot gesetzt, und dann kamen relativ schnell auch über alte Beziehungen auch Aufträge auf uns zu. Von meiner Seite her kann ich sagen, dass eben das Interesse an Kunst und Kultur immer schon stark vorhanden war, weshalb ich natürlich auch forciert habe, in diesen Bereichen Aufträgen zu bekommen. Aber man ist jetzt am Anfang von so einer Unternehmensgründung nicht unbedingt in der Situation, auch Aufträge absagen zu können. Also wir hatten irgendwie am Anfang die ganze Bandbreite an Auftraggebenden aus unterschiedlichsten Bereichen. Und das hat sich erst über die Jahre hin entwickelt, dass wir gemerkt haben, wir können eben in dieser Kulturbranche zum einen Gleichgesinnte finden, was auch die Themen, die behandelten Themen und Inhalte angeht, und eben auch auf einer formalen Ebene, sage ich jetzt mal, eine Gestaltung und eine Ästhetik erarbeiten oder formulieren, die uns zusagt, die vielleicht in anderen Branchen ein bisschen weniger gewünscht ist. Also eine experimentellere Herangehensweise. Von dem her, ich würde sagen, das hat so 5 Jahre gedauert, die wir gebraucht haben, uns wirklich bewusst dafür zu entscheiden, dass wir unser Profil ganz klar ausrichten und auch forcieren, wirklich nahezu ausschließlich für diese Branchen zu arbeiten. Am Anfang war das alles so ein bisschen kopfüber reingestürzt, und wir haben einfach gemacht und haben natürlich alles auch angenommen, was uns angeboten wurde. Und diese Entscheidung ist, denke ich mal, so nach 5 Jahren bewusster oder ziemlich bewusst gefallen. Und seitdem forcieren wir es und es funktioniert auch. Also Focus becomes Reality. Genau, da sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg oder mittlerweile ganz gut angekommen in diesem Bereich. Mhm. Deine zweite Frage, wie ist sie gemeint, wie wir in die Kreation kommen?
Wenn ihr jetzt mit einer Ausschreibung zum Beispiel konfrontiert werdet, zum Beispiel im Bereich Museum, und es ist eine Ausstellung geplant, sie ist ausgeschrieben, es gibt gewisse Themengruppen, die bereits schon erklärt werden, vielleicht sogar solche Drehbücher, wie die Besuchenden dann durch das Museum geleitet werden. Was macht ihr dann, wenn ihr sagt, ihr habt den Zuschlag bekommen, wenn ihr euch beworben habt, was macht ihr dann mit den Kunden? Wie geht ihr dann an diese Themen ran?
Also unsere Herangehensweise ist immer die, dass wir sehr lange mit der Auftraggeberschaft gemeinsam Inhalte, Konzepte und mittlerweile sogar Gestaltungen erarbeiten und auch möglichst viele Menschen aus dem Team mit einbeziehen. Wir haben festgestellt, dass wenn man am Anfang durch diverse Workshops gemeinsam, also zunächst mal irgendwie ein Profil erarbeitet, dann auch ein inhaltliches Konzept erarbeitet und bis hin, mittlerweile machen wir manchmal wirklich auch Gestaltungsworkshops, dass bei allen, die von Anfang an im Boot sitzen, die Identifikation mit dem Designprodukt, was am Ende herauskommt, sehr hoch ist. Und das macht uns auch große Freude. Also so einen Gestaltungsprozess immer als kollaboratives Herangehen zu betrachten. Mhm. Bei einer Ausschreibung ist es meistens anders. Also es gibt leider viele Aufträge, die wunderschön sind, die aber eben ausschließlich über Ausschreibungen vergeben werden. Drum machen wir auch ab und an mit bei Ausschreibungen, bei Pitches. Da ist die Herangehensweise die, dass man in der Regel die Möglichkeit hat, ein längeres Gespräch zu führen und dass man dann einen Einblick bekommt, aber dass dann die Konzept- und die Entwurfsphase in einem White Cube oder in einer Art oder Blackbox funktioniert, dass wir dann, wie es vielleicht früher auch öfter üblich war oder der Designberuf verstanden wurde, dass man sich dann tatsächlich in sein Kämmerchen zurückzieht oder ins Studio zurückzieht und dann gemeinsam, aber auch ohne die Auftraggebenden in eine Richtung Ergebnisse bearbeitet, die man dann in der Regel präsentieren darf. Aber das ist sozusagen ein Prozess, den wir weniger schätzen. Oft ist es ja so, dass man wirklich mit ausgearbeiteten Entwürfen dann in so eine Pitch-Präsentation reingeht, dass oft auf einer Ebene argumentiert und diskutiert wird, die dann auf so einer formalen oder gar geschmäcklerischen Ebene stattfindet. Und das ist eben, also die Gestaltung ist schon viel zu weit gediehen, als dass man hätte die Grundlage, die Basis dafür gemeinsam entwickeln können. Und das dann wahrscheinlich meist auf so einer, ja, auf so einer Gefallenebene entschieden wird auch. Oft klappt's, also dass man über so einen Weg dann in eine gute Zusammenarbeit starten kann, aber es ist der anstrengendere und, wie ich finde, nicht ganz so zielführende Weg, als wenn man so einen Pitch umgehen kann und von Anfang an ein, ich sage jetzt mal, ein Vertrauensverhältnis da ist von Auftraggeberschaft zur Designagentur und man sich füreinander entscheidet und committet und diesen Weg gemeinsam startet.
Wenn du jetzt diesen Prozess des Pitches, den du eben gerade nicht so vorrangig beschrieben hast als dein Lieblingsobjekt oder dein Lieblingsprozess, wenn du das mal für jemanden beschreiben solltest, der überhaupt nicht weiß, was ein Pitch ist, was kommen denn da so eigentlich für Argumente oder Beurteilungen bei raus? Abgesehen davon, dass bei einem solchen Ausschreibung häufig ja auch so ein bisschen ins Blaue geschossen wird. Ja, also das heißt, dass viele Studios, Büros beauftragt werden, die haben sicherlich alle unglaubliche Kompetenzen, aber es gibt anhand der Ausschreibung, gibt es ja auch Unvollständigkeiten in der Projektbeschreibung. Das heißt, manchmal wissen die, die gerade die Ausschreibung gemacht haben, wissen gar nicht, was alles reingehört und schreiben alles rein, was sie schreiben können. Und dann ist das hinterher ein wahnsinniger Katalog, den man sich erstmal durchlesen muss. Und auf der anderen Seite werden dann auch manchmal Dokumentationen und Beweise eingefordert. Da ihr müsst mindestens 5 Projekte gemacht haben, genau in der Art und Weise und auch in dem Größenvolumen, damit wir glauben, dass ihr das könnt, was ihr da tut. Und das heißt, dass die Art und Weise der Ausschreibung manchmal völlig übers Ziel hinausgeschossen ist. Und dann haben hinterher 3 oder 5 Büros haben die Möglichkeit, ihre Ideen zu präsentieren, vielleicht sogar mal auch persönlich zu präsentieren. Das heißt, da gibt es überhaupt erstmal den Erstkontakt, dass man mal die Personen gegenüber sieht. Und nach 10 Minuten ist schon alles vorbei und dann sagen die, oh, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Wie erlebst du das in solchen Situationen und was kommen dann da eigentlich dann so für Bewertungsgrundlagen eigentlich bei raus, die dich ja letztendlich auch irgendwie stören?
Ja, du hast es gerade eigentlich schon ganz treffend beschrieben. Da gibt es natürlich von bis, also es gibt Ausschreibungen, die sind sehr kurz und sehr undefiniert. Da ist natürlich eine große Aufgabe im Vorfeld, das mit den anfragenden Personen wirklich zu konkretisieren und ganz genau den Umfang und die Anforderungen zu klären. Manchmal ist das auch nicht möglich, dann lassen wir das häufig aber auch sein. Dann gibt es diese Ausschreibungen, die wahnsinnig umfangreich sind und bei denen man eben viele Voraussetzungen mitbringen muss, wie du das gerade gemeint hast, Unternehmensgröße, ähnliche Projekte in der gleichen Sparte und Größenordnung. Das können wir mittlerweile meistens erbringen. Es ist tatsächlich so, dass wenn man jetzt eine Absage bekommt oder einen Pitch nicht gewonnen hat, dass wir häufig dann auch nochmal zum Telefon greifen und nachfragen. Aber die Erklärungen und Bewertungsmaßstäbe, die kriegen wir oft nicht mit. Also das wird dann argumentiert mit, was anderes hat einfach besser gepasst. Aber das wäre schön, wenn man deutlicher erfahren könnte, was denn jetzt den Ausschlag gegeben hat. Oft sieht man ja später dann auch das Ergebnis eines Mitbewerbers, einer Mitbewerberin. Manchmal wird auch in der Ausschreibung schon ein Bewertungskatalog oder Bewertungskriterien dargestellt. Da steht dann irgendwie 50% Kreativität des Entwurfs und dann oft geht es ja auch um Kosten. Dass das die Höhe des Angebots oder die Preiskalkulation spielt natürlich auch eine Rolle. Oder inwieweit man eben die Arbeitsproben einreicht, die eine große Ähnlichkeit zu dem Projekt darstellen oder mitbringen, was man bearbeiten soll. Aber so richtig im Detail, also da würde man natürlich gerne mal Mäuschen spielen, wenn dann solche Entwürfe auch diskutiert werden oder wenn Entscheidungen getroffen werden dann in so einem Rahmen. Aber das ist tatsächlich schade, dass man da wenig mitbekommt, was schlussendlich dann den Ausschlag gegeben hat.
Ich habe einmal bei einem Wettbewerb im Nachhinein, wie du auch richtig sagtest, dass man einfach mal nachfragen will, woran liegt's denn? Was können wir beim nächsten Mal vielleicht besser machen? Oder was war die vielleicht die wesentliche Entscheidungsgrundlage oder der Moment, dass man sagt, nee, das klappt jetzt gar nicht, da seid ihr am Thema komplett vorbeigeschossen. Habe ich dann im Nachhinein eines Wettbewerbes mal rausgekriegt. Die hatten dann 4 oder 5 Agenturen eingeladen. Eine Agentur hat allein 10 verschiedene Entwürfe geliefert. Die hatten also den Anspruch, möglichst viel zu präsentieren, bis dann das Entscheidungsgremium dreiköpfig gefragt hat, ja, was würden Sie uns denn selbst empfehlen? Was finden Sie denn selber am besten? Und dann war die Antwort, ja, das müssen Sie ja wissen, das müssen Sie ja entscheiden. Und letzten Endes wurde, also die Agentur wurde nicht genommen, aber eine andere Agentur wurde genommen, deren Entwürfe Ihnen überhaupt nicht gefallen haben. Tatsächlich, also es war die originale Aussage. Ich musste herzlich lachen. Und sie haben dann aber gesehen, das ist ein Unternehmen, mit dem Sie persönlich am besten können. Das heißt, eigentlich hat die Agentur nur dadurch gewonnen, dass sie überhaupt an dem Prozess teilgenommen hat und die Chance hatte, persönlich den Kontakt aufzubauen. Und dabei dann klar war, das scheinen vielleicht dann die Besten zu sein, mit denen wir uns zukünftig eine Zusammenarbeit vorstellen können. Solche Projekte können ja auch durchaus mal einige Jahre, Monate gehen. Ja. Und dann ist es ja wirklich wichtig, dass das auch passt.
Ja.
Könnte man eigentlich sagen, dass sich durch diese ganzen Ausschreiberitis, also alles muss irgendwie ausgeschrieben werden, ab einer gewissen Summe sowieso, auch teilweise bis zu einer gewissen Summe, was europäisches Recht und so weiter angeht. Ich will jetzt gar nicht so weit drauf hinaus eingehen, aber dass man eigentlich sagen könnte, lasst doch diesen ganzen Quatsch mit diesen Ausschreiberitis, trefft euch mit den Agenturen, bezahlt denen eine Summe, lasst die mit einem Workshop euch Themen erarbeiten und hinterher nehmt ihr die Agentur beziehungsweise das Büro, das mit euch am besten Ergebnisse erarbeitet hat. Ist das nicht eigentlich eine Umkehrung der Denkweise? Also müsste das eigentlich nicht anders funktionieren, damit dann auch wirklich bessere Ergebnisse bei rauskommen? Weil ich habe durchaus mal den Eindruck, dass allein durch diese Ausschreiberitis grundsätzlich nur zum einen bekannte Büros, große Büros oder regional extrem gut vernetzte Büros dann einfach immer einen Vorteil haben. Das heißt, als außenstehendes kleines Unternehmen oder Designstudio habt ihr dann eigentlich gar keine Chance oder wenig. Siehst du das auch so?
Ich sehe das genauso. Also das ist auch unsere Rede. Wir empfehlen das auch. Es kommen manchmal Leute auf uns zu, die Hilfe wollen für eine Ausschreibung. Und wir raten dann immer genau diese Herangehensweise. Also es ist, glaube ich, total wichtig, dass man auf der menschlichen und auch auf der, naja, ich nenne jetzt mal doch menschlichen Ebene, kann man schon sagen, dass man gut miteinander klarkommt. Man geht eine Geschäftsbeziehung ein, das ist aber auch eine Beziehung. Und man kann in einem gemeinsamen Gespräch, in einem ersten Kennenlernen, glaube ich, sehr gut abchecken, abrufen, wie und ob man gut miteinander arbeiten kann. Und was dann die Designprodukte angeht, denke ich immer, wir haben so viele Projekte auf unserer Website abgebildet. Wir stellen auch gerne bei einem ersten Treffen Projekte vor. Wir erklären unsere Herangehensweise, wir erklären unsere Arbeitsweise. Und dann geht es mir immer so, dass ich denke, da müsste so viel Vertrauen vorhanden sein, dass wir für die betreffende Anfrage eben auch ein sehr gutes Ergebnis abliefern werden. Und das, dass man sozusagen gestalterisch in so eine Vorleistung geht, da habe ich manchmal den Eindruck, dass da eben von Auftraggeberseite her nicht genug Vertrauen vorhanden ist, sich auf so einen Prozess einzulassen und eben auch ein Vertrauen vorhanden ist, dass da wirklich was Gutes dabei entstehen wird. Man möchte, glaube ich, dann in dem Fall oder die Auftraggebenden oder die ausschreiben, wollen nicht die Katze im Sack kaufen, sondern die möchten dann wirklich an konkreten Ergebnissen entscheiden. Ich finde das eine falsche Herangehensweise, weil ich auch glaube, dass man bei den meisten Büros wirklich sehen kann, an Projekten, die bereits bestehen, wohin eine Reise gehen kann und dass da ein besseres Vertrauen vorhanden sein müsste. Und natürlich ist es so, man muss erst so einen gewissen Stand und eine gewisse Position und auch Erfahrung erarbeitet haben, um eingeladen werden, vor allem zu größeren Ausschreibungen. Allerdings habe ich es jetzt auch in der Vergangenheit häufig erlebt, dass auch, ich sage jetzt mal, jüngere oder auch unbekanntere Büros mit eingeladen werden zu Ausschreibungen. Ja, es hängt auch, glaube ich, also ich bin da vollkommen, es gibt tatsächlich irgendwie Projekte von der Größenordnung, die tatsächlich ausgeschrieben werden müssen. Da ist aber auch die Frage, das muss ja nicht unbedingt an einen gestalterischen Pitch oder Wettbewerb gebunden sein. Wir haben häufig Anfragen zu Pitches, das müsste nicht ausgeschrieben werden von der Auftragssumme her. Also es könnte auch direkt vergeben werden. Und da ist dann schon die Frage, will man da mitmachen oder lässt man sich drauf ein? Wir haben einigermaßen oft jetzt mittlerweile auch schon abgelehnt, weil wir eben toi 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 in der Situation sind, gut ausgelastet zu sein und nicht alles mitmachen zu müssen. Genau. Aber also ich denke, dass ein intensives Kennenlernen und ein Studium der Arbeiten, die vorliegen, glaube ich, besser wären, um eine Entscheidung für eine Zusammenarbeit zu treffen, als diese Pitch-Situation.
Also für alle, die aus dem öffentlichen Dienst oder in entscheidenden Positionen jetzt gerade zuhören, also nehmen Sie sich mal ein Herz und greifen Sie zum Telefonhörer, rufen Sie bei Simone an
Genau.
und lassen Sie sich einfach mal beraten, weil ich glaube, das ist tatsächlich für viele ein schwieriges Unterfangen. Das ist, ich glaube, Design wird dann häufig auch mit Handwerk verwechselt. Auf der einen Seite hat unser Metier ja etwas Handwerkliches,
Ja.
Typografie zum Beispiel, Auswahl von Farben, Layout etc. Also die reine Umsetzung der Medien, aber um überhaupt zu einem Designkonzept zu kommen, braucht es ja wirklich Prozesse und wie du auch sagtest, Workshops, die ihr dann mit
Ja.
euren Kunden und Kundinnen macht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einfach aus Unkenntnis entsteht. Aus Unkenntnis, wie Kreative ticken oder wie Kreative eigentlich zu Ergebnissen kommen oder wie man gemeinsam zu Ergebnissen kommt, weil das ist ja in dem Sinne nicht immer nur zu sagen, ja, hier muss eine Wand eingezogen werden, wir brauchen Trockenbau, welches Handwerksunternehmen kann das, wir schreiben es aus und dann kriegen wir Preise und die Leistung ist ja schon beschrieben, die Leistung ist immer identisch und das ist sie ja nicht, weil
Ja.
die Kreativprozesse ja völlig anders sein können. Und ich glaube auch, dass das Kreative durchaus vor Herausforderungen stellt, weil ich kann mir vorstellen, auch aus dem eigenen Studium heraus, dass es ja sehr unterschiedliche Prozesse gibt. Es gibt so die, ich sag mal, Eigenbrötlerinnen und Eigenbrötler, die dann gerne so im stillen Kämmerlein kleine, unglaubliche Kunstwerke schaffen. Und auf der anderen Seite ist auch klar, dass ohne Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden vorab gar keine Lösungen oder Ergebnisse passieren können. Manchmal auch Auswahlprozesse. Es muss ja auch entschieden werden. Man kann nicht immer alles an die Wand schreiben, zum Beispiel, sondern man
Ja.
muss sich extrem fokussieren. Kannst du uns ein Beispiel geben aus euren Projekten, zum Beispiel im Bereich Ausstellung oder Museum? Weil ich glaube, da können viele was mit anfangen, wo ihr sagt, das hat unglaublich gut funktioniert und das kann man sich auch wirklich sozusagen in der Ausstellung angucken, was aus diesem Prozess eigentlich entstanden ist.
Ja, ich überlege gerade, welches ich da heranziehe. Wir arbeiten seit 3 Jahren fürs Edwin-Scharf-Museum in Neu-Ulm. Die kamen damals auch auf uns zu im Rahmen eines Pitches und wollten eine Neugestaltung haben von ihrem Erscheinungsbild. Es gab aber die Möglichkeit, im Vorfeld wirklich auch lange sich zu unterhalten. Und wir haben an dem Pitch teilgenommen, haben auch den Zuschlag bekommen und dann ging aber tatsächlich erst die gemeinsame Arbeit los. Wir haben dann im Anschluss mehrere Workshops gemacht mit dem Team, um überhaupt sozusagen, das Edwin-Scharf-Museum ist ein komplexes Museum, das beherbergt unter einem Dach ein Kunstmuseum und ein Kindermuseum, nenne ich es mal, oder ein Museum, was Ausstellungen für Kinder macht. Das sind sozusagen zwei ganz unterschiedliche Zielgruppen, die da angesprochen werden. Dazu kommt, dass das ein Gebäudekomplex ist, der auch von der Architektur her noch ganz unterschiedlich ist. Das Kunstmuseum ist in einer Jugendstilvilla untergebracht. Das Kindermuseum ist da angebaut in, ich sage jetzt mal, in so einem 80er-Jahre-Komplex. Also es mutet auch noch ganz anders an. Und die Anfrage grundsätzlich war in dem Pitch, dass man sozusagen diese unterschiedlichen Zielgruppen, diese unterschiedlichen Ausstellungsformen, die da stattfinden, die unterschiedliche Architektur, also quasi diese offensichtliche Zweiteilung dieses Museum negieren sollte und sozusagen das unter einem gemeinsamen Erscheinungsbild quasi zwangsverheiraten, die beiden Museen. Wir haben das im Pitch schon missachtet und haben genau diese Zweiteilung zum Thema gemacht und haben das ganze Konzept so gemacht, dass es immer mit, auch formal, immer eine Zweiteilung aufweist. Und also wir haben eigentlich genau das Gegenteil gemacht als das, was die wollten, haben dadurch aber überzeugen können und haben dann im Anschluss genau dieses Thema nochmal eben in Workshops aufgegriffen und haben überlegt, also was ist eigentlich der Kern oder das Profil des Kindermuseums, was ist das Profil des Kunstmuseums, in welchen Bereichen gibt es Schnittmengen, wo die sich auch ergänzen und befruchten können gegenseitig, aber in welchen Bereichen dürfen die auch wirklich eigenständig da stehen. Und das haben wir mit dem gesamten Team erarbeitet, auch mit der Museumspädagogik, mit der Leiterin, mit der stellvertretenden Leiterin. Und das war eine super Zusammenarbeit, erstmal sozusagen das Profil des Museums ganz neu zu denken und ganz neu auch mal zu formulieren. Und in der weiteren Zusammenarbeit haben wir wirklich eine Gestaltung gemacht, die wir komplett auf alles übertragen konnten. Also wir haben eine übergreifende Kampagne gemacht für das Museum, um die Reichweite zu vergrößern und die öffentliche Wahrnehmung zu vergrößern. Dann haben wir Designs festgelegt, die speziell fürs Kindermuseum und speziell fürs Kunstmuseum für die Ausstellungskommunikation funktionieren. Dann haben wir aber weitergemacht, haben ein komplett neues Signaletik-Leitsystem für das gesamte Museum entwickelt. Dann haben wir die Fassade komplett neu gestaltet, weil das Museum sehr schwer auffindbar war in der Vergangenheit, beziehungsweise wir, als wir zum Pitch eingeladen wurden, sind wir da hingefahren zu diesem Museum und haben zunächst den Eingang nicht gefunden, weil der nicht gekennzeichnet war. Man muss, um in dieses Museum zu gelangen, durchs Café durchgehen. Und als wir das dann schlussendlich geschafft hatten und im Museum drin waren, haben wir uns geschworen, haben wir gesagt, also wenn wir diesen Pitch gewinnen, dann werden wir die Fassade markieren. Das haben wir jetzt nach 2 Jahren gemacht. Jetzt findet jeder und jede tatsächlich ins Kunstvergnügen. Und das ist eine sehr schöne, also das wurde auch ausgelöst jetzt quasi durch einen Pitch, diese Zusammenarbeit, aber da war sozusagen die, ja, wir durften beweisen, dass wir das Museum denken können und dass wir gegebenenfalls auch streitbar sind und unsere eigene Denkweise und unsere eigene Strategie sozusagen mitbringen, was jetzt die Visualität oder die Designstrategie des Museums anbelangt oder die Kommunikationsstrategie, muss man vielmehr sagen. Und es ging dann aber sehr schnell über in eine sehr intensive Zusammenarbeit, die, wie ich finde, im Nachhinein jetzt sich als sehr fruchtbar erwiesen hat und immer noch beweist. Genau, das mag vielleicht ein Beispiel sein, wo das gut funktioniert hat mit so einer intensiven Zusammenarbeit. Also auch in der Konzeption jetzt der gestalterischen Mittel und Gestaltungselemente, die wir für das Museum entwickelt haben, waren wir in einem sehr engen Dialog und haben das sehr engmaschig entwickelt. Da hat sich das also gut ausgezahlt und hat gut funktioniert.
Also ich finde es faszinierend, wie enorm vielfältig dann diese Arbeiten sind, die du gerade beschrieben hast. Das heißt, von einem ersten Pitch, der quasi geglückt ist, aber eigentlich mit dem Gegenteil der Intention rausgekommen ist als Ergebnis, mit der sogenannten ganz bewussten Zweiteilung dieser ganzen Rubriken, Abteilungen und Gebäude, bis hin halt zur Außengestaltung, dass das Ganze auch nach außen in die Öffentlichkeit trägt und auch kommuniziert wird. Das ist ja vieles, was ja schnell vergessen wird. Also nach dem Motto, ich habe hier ein Gebäude und ich mache die Tür auf, dann kommt das Publikum ja schon rein. Das ist natürlich ein Trugschluss. Aber auf der anderen Seite, wie habt ihr das denn geschafft, das zum Beispiel das Gebäude von außen so zu markieren, damit man dann noch weiß, da ist es? Und auf der anderen Seite, wie habt ihr diese Zweiteilung denn eigentlich umgesetzt, jetzt rein mal fachlich gefragt?
Also das eine, das mit der Fassade ist so, dass es ist eine große Glasfassade und wie gesagt, da ist das Museumscafé dahinter, das wird betrieben von der Lebenshilfe. Und da stand Bis, also zu dem Zeitpunkt, als wir da hinkamen, stand da, muss, nee, da stand, doch, ich glaube, da stand schon in der Leuchtschrift, vielleicht Museumscafé am Petrusplatz, aber also der Petrusplatz war im Fokus. Und ganz oben an diesem Gebäude, ich weiß nicht, 15 Meter hoch oder wie hoch das ist, gab es ein Logo vom Edwin Scharf Museum, was man aber natürlich, wenn man direkt vor dem Gebäude war, nicht gesehen hat. Oder das, also wenn man am Ende des Platzes steht, hat man vielleicht eine Chance, das zu erblicken. Wir haben erstens haben wir das Museum quasi jetzt wirklich als Museumscafé und das mit dem Petrusplatz haben wir in den Hintergrund gerückt, rein von der Benennung her. Das ist jetzt das Museumscafé des Edwin Scharf Museums. Dann haben wir die Fassade tatsächlich mit wirklich mit Pfeilen zum Eingang hin gekennzeichnet. Da steht in, ich glaube, in 10 Sprachen Willkommen, Bienvenue, Roche-Geldinis, also für alle, für jegliches Publikum. Und dann haben wir natürlich direkt über dem Eingang ein riesengroßes Schriftzug Edwin Scharf Museum und auch auf die Glas. Also es ist jetzt wirklich sehr gut gekennzeichnet. Man kommt nicht dran vorbei. Es ist irgendwie ganz klar, hier ist das Museum drin. Und das Museum, das Café ist Teil dieses Museums und nicht mehr, wie das davor war. Das Museum ist am Platz und wenn man da noch sich durchschlängelt, kommt man noch in ein Museum, was dann im hinteren Gebäudeteil sich befindet. Genau, das haben wir konkret gemacht. Und mit der Zweiteilung haben wir das so gemacht, dass wir... Also für diesen Pitch sind wir, mehrmals waren wir dort, haben das Museum studiert. Also formal haben wir dann Kampagnenmotive entwickelt. Wir sind dann mit unseren Kindern dahin gefahren, haben viele Fotos gemacht und haben eben Motive aus dem Kunstmuseum mit Motiven aus dem Kindermuseum tatsächlich collagiert, also obere Hälfte Kunstmuseum, untere Hälfte Kindermuseum. Das ist dann zum Beispiel ein Motiv. Oben ist eine halbe, gesprochene Gestaltung ist immer schwierig, aber ich versuch's. Oben hat man zum Beispiel ein halbes Bronzepferd vom Edwin Scharf und unten dran sind dann die Füße von Menschen, die sich gerade in der Kinderausstellung befinden und in einer Lichtinstallation bewegen. Oder wir haben oben ein Gemälde von einem jungen Knaben und unten sind Kinder in der Hocke, die ergänzen das dann zu einer ganzen Figur und die haben lauter Pinsel, Malkästen und Farbe um sich rum und sind da am Gestalten. Wir haben auch ein Motiv, also die Ausstellungen im Kindermuseum sind immer sehr interaktiv, wo Kinder oben, ich weiß gerade nicht mehr, was die machen, die haben Kopfhörer auf und stehen vor Monitoren und agieren da was und unten haben wir dann aus einem Gemälde aus dem Kunstmuseum, so ein Motiv mit mehreren, ich glaube Bäuerinnen sind es, wo wir die Röcke dran montiert haben. Also wir haben eigentlich tatsächlich das Format immer strikt in zwei Teile geteilt, oben, unten und haben eben durch diese unterschiedlichen Motive, die wir kollagiert haben, so einen kleinen Überraschungs- oder Verwirrungsmoment geschaffen. Und das war auch unsere Argumentation dann eben, dass wir gesagt haben, das sind wirklich zwei ganz unterschiedliche, also inhaltlich unterschiedlich aufgestellte Museen, unterschiedliche Zielgruppen. Aber wenn man die gut zusammenbringt und auch die Themen, die Ausstellungsthemen gut wählt, dann können die sich durchaus befruchten und können was Neues entstehen lassen. Also durch diese Zweiteilung, aber die nicht weg zu argumentieren oder weg zu gestalten und so zu tun, als wäre das aus einem Guss, sondern wirklich zu sagen, wir sind ein Museum, was wirklich zwei ganz unterschiedliche Schwerpunkte hat, aber im besten Falle sich gegenseitig befruchtet, die beiden Teile. Man das verstanden?
Ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Also ah, ja. ich finde das ganz prima beschrieben. Sofern Kreative in die Öffentlichkeit gehen und das ist ja auch etwas, was man ja vielleicht nicht unbedingt so häufig macht, dass wenn man dann plötzlich mal so eine Fassade, ich sag mal, in der Hand hat und damit eigentlich theoretisch erstmal alles machen darf, was man könnte, Was kommen denn also für Reaktionen im Publikum, von den Bewohnerinnen, Bewohnern, von den Menschen, die einfach auf der Straße stehen und da hochgucken und sagen, Mensch, das sah aber früher anders aus. Was haben die denn da jetzt wieder gemacht oder so? Also gibt es da irgendwie Reaktionen von der Öffentlichkeit? Weil ich glaube, das, was du eben gerade beschrieben hast, ist ja auch das Spiel mit Sehgewohnheiten, ganz bewusst
Ja.
auch Brüche zu riskieren, um dann auch etwas in Frage zu stellen, um dann das Denken ja auch anzuregen. Und ich sag mal immer, wenn man das Denken anregen will, dann ja, erntet man Widerstand als erste Reaktion. Wie ist es bei euch? Wie siehst du
Also
das?
ja, wir versuchen das zu umgehen, dass also dass negative Reaktionen kommen. Prototyping spielt eine große Rolle bei uns im Gestaltungsprozess. Bei der Fassade war es jetzt so, dass wir natürlich irgendwie Entwürfe gemacht haben, Visualisierungen gemacht haben und dann einzelne Elemente natürlich auch in Originalgröße angebracht haben. In dem Fall haben wir das dann mit dem Museumsteam besprochen. Aber beispielsweise bei dem Wegeleitsystem, das war eine tolle Herangehensweise. Da haben wir, das sollte barrierearm sein, das Wegeleitsystem. Und da hatten wir tatsächlich eine ganz wunderbare Prüfgruppe zusammengestellt, also aus einem Rollstuhlfahrer, aus Müttern mit oder Vätern, Eltern mit Kinderwagen, die da durchgehen, sehbehinderte Menschen, und haben dann in mehreren Schritten und im iterativen Prozess ein Wegeleitsystem entwickelt, was tatsächlich, das funktioniert über Typografie. Also es gibt Kürzel für die einzelnen Museumsbereiche. Es funktioniert über Farben. Also jeder Museumsbereich hat eine eigene Farbe. Und die Wegeleitselemente haben aber auch ganz unterschiedliche, sehr spröde Formen, die man sogar ertasten kann. Also es gibt sozusagen drei Ansätze, wie man sich durch das Haus bewegen kann, je nachdem, was man eben für Fähigkeiten hat. Und das haben wir wirklich also von Anfang an mit dieser Prüfgruppe und dem Museumsteam gemeinsam entwickelt. Und da sind natürlich auch Menschen oder betroffene Personen sehr wertvoll, weil die natürlich Hinweise geben können, dass wenn man jetzt nicht im Rollstuhl sitzt, bringt man gegebenenfalls ein Element auf einer falschen Höhe an oder tatsächlich auch mit dem Rollstuhl oder mit den Kinderwägen. Da achtet man natürlich auf andere Dinge, wenn man direkt mit denen durchs Haus geht und die Elemente, die man erschaffen hat, auch wirklich dann überprüft, bevor man die jetzt produzieren lässt und hinhängt. Das ist eigentlich bei fast allem, was wir tun, haben wir schon ganz früher, als wir noch mehr Logos gemacht haben, haben wir Logos gemacht, dann sind wir rausgegangen in die Stadt und haben die Leuten gezeigt und haben gefragt, erkennst du es, erkennst du es nicht? Weil man muss es irgendwie schon überprüfen, ob es funktioniert. Und genau, jetzt mittlerweile ist es eben so, dass bei Ausstellungsgestaltungen und dadurch, dass es oft, wir haben jetzt eine große Ausstellung gerade gemacht für ein Bauernhausmuseum, die Ausstellung für ein ganzes Haus entwickelt, das sollte auch barrierearm sein. Da hatten wir eben gut zurückgreifen können auf die Erfahrung von der Prüfgruppe vom Edwin-Scharf-Museum, und da hatten wir jetzt auch mit einer neuen Prüfgruppe und die haben extra einen Arbeitskreis Inklusion gegründet. In dem Museum haben wir ganz wunderbar jetzt eine Ausstellung gestalten können, wo wir dann zum Beispiel auch im letzten Moment noch ein Element, was wir uns ausgedacht haben, ich glaube, das war 6 Wochen vor Eröffnung, haben wir noch mal komplett geswitcht und neu gedacht, weil eben die blinde Frau, die uns da behilflich war, gemeint hat, sie kann es nicht lesen. Also was wir gemacht haben. Und so, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das führt eben auch dazu, dass dann die Reaktionen am Schluss nicht negativ sind, sondern jetzt, also auch bei dieser Ausstellung im Bauernhausmuseum in Wolfegg, das war total berührend zu sehen, wie dann, als die Ausstellung implementiert war, wie die Behinderten, nenne ich es jetzt mal, oder Menschen mit Einschränkungen, wie die da durchgingen, wie die das wirklich benutzt haben. Das war wirklich ein ganz, also das habe ich nicht erwartet, dass mich das so ergreift, weil man erarbeitet es, man macht es irgendwie schon in Abstimmung und bespricht es, aber dann zu sehen, dass es tatsächlich funktioniert und auch zu sehen, wie wertgeschätzt sich die Menschen fühlen, dadurch, dass man eben speziell für sie Angebote schafft und Objekte, Tastobjekte, Fühlobjekte schafft. oder Audio-Installationen macht, das ist schon super zu sehen und eine total große Bestätigung in dem, was man tut. Bin ich so ein bisschen von der ursprünglichen Frage abgeschweift, merke ich gerade.
Ja, aber ich höre raus, dass du da total begeistert bist davon. Und ich kann das sein, dass es das auch ist, was dich dann antreibt, auch nach Jahrzehnten der beruflichen Erfahrung und der immer wieder neu Herangehensweise an neue Themen, die ja dann auch irgendwann eine gewisse Routine mit sich bringen, dass man dann aber doch merkt, es gibt immer, doch immer wieder was Neues, was mich zum, ja, was mich kreativ anregt, was mich brennen lässt oder was mich so stark motiviert, dass ich sage, ich knie mich da rein, ich engagiere mich und da kommt was Tolles bei raus und ich gehe auch deutlich über meine, ja, gesteckten Ziele vielleicht hinaus, dass ich sage, ich investiere auch mehr Zeit und Energie da rein.
Also es gibt zum einen diesen Aspekt, dass man eben als Designer, Designerin ständig dazu verdonnert ist, sage ich jetzt mal, Neues zu lernen und das in unterschiedlichen, also jeder Auftrag bringt im Prinzip eine neue Welt mit, in die man sich auf die man sich einlassen darf, in die man eintauchen darf, die man verstehen muss, um überhaupt aktiv zu werden. Der zweite Aspekt ist der, dass sich Technologien und sei es Hardware, sei es Software, sei es ja, KI mittlerweile, also so viele neue Aspekte immer mitbringen, mit denen man sich eben auseinandersetzen muss, wenn man weiterhin mitspielen will in diesem Spiel. Diese beiden Sachen, also das Erste, was ich genannt habe, dieses immer wieder auf neue Themen einlassen, da merke ich mittlerweile, dass das ist was, das kommt meiner, bin glaube ich von Natur aus sehr neugierig, ich brauche immer Veränderung. Also für mich wäre, glaube ich, ganz schlimm, wenn ich so einen Job hätte, der routiniert ist und ich wüsste genau, wie es geht. Also dieses immer wieder Neues zu lernen und mich auf neue Themen und Menschen und auch Herausforderungen einzulassen, kommt mir entgegen. Allerdings habe ich jetzt gemerkt, so das ist auch, wenn ich jetzt Phasen habe, in denen ich sehr viel arbeite dann oder überlastet bin oder so, dann geht auch die Neugier zurück. Da muss man irgendwie ganz vorsichtig und achtsam mit sich sein, dass das nicht passiert, weil ich glaube, das ist so einer der Grundzüge, die wir als Gestalter, Gestalterinnen brauchen, dass wir eben immer neugierig sind auf Neues und gut mit Veränderungen umgehen können und das auch begrüßen. Und das Zweite, was du genannt hast, was ich jetzt vergessen habe, diesen Aspekt, ach so, warum ich irgendwie nach 20 Jahren immer noch gerne meinen Job mache, es sind schon zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist sehr schön, wenn man merkt, dass man jetzt ein Objekt, ein Designobjekt, eine Ausstellungsgestaltung oder eben ein Ergebnis entwickelt hat, was den Menschen Freude bereitet, weil und wo man merkt, es funktioniert. Also meine ursprüngliche Intention hat sich bewahrheitet. Das andere ist tatsächlich jetzt in meinem speziellen Fall so, dass ich so eine grundsätzliche Lust habe am Gestalten und mich also ganz regelmäßig diese Flow-Momente brauche, wo ich dann schon auch, also man hat viel geredet, man hat viel entwickelt, man hat viel geworkshoppt, aber dann tatsächlich mich auch an meinen Rechner zu setzen und mich in so eine Gestaltung reinzulassen, und wirklich so einen Flow zu haben und so einzutauchen, vielleicht auch auf einer formalen Ebene auszuprobieren, das beglückt mich schon sehr. Und das ist aber, glaube ich, auch, also das ist auch, weshalb ich das auch nie sozusagen ganz abgeben wollen würde. Weil das ist wie als kleines Kind, man durfte, hat sich irgendwo hingesetzt, hat was gezeichnet, hat was gemalt oder so und ist in so eine andere Welt eingetaucht, das passiert mir heutzutage immer noch und das ist, macht auch ein großes, also ein ganz egoistisches, aber ein ganz großes Moment aus, warum ich diesen Beruf sehr gerne mag, den ich da habe. Genau, die beiden Sachen in Kombination, denke ich, sind das, was mich jetzt persönlich als Gestalterin stark motiviert.
Ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du vorhin bei eurem Museumsprojekt genannt hast, das Thema barrierearm. Mhm. Und als zweites Thema auch gleich, Du merkst, ich stelle immer mehrere Fragen gleichzeitig, dass ich auch das Thema Prüfgruppe einfach mal aufgreifen will. Vielleicht da ganz kurz einen Exkurs. Wir hatten ja eine Folge mit Wolfram Nagel zum Thema UX-Design. Und im Thema Usability und UX-Design geht es natürlich auch darum, die Benutzertauglichkeit, wie es so schön im Deutschen heißt, zu testen, auch herauszufinden, zu erarbeiten. Und das kann man tatsächlich auch hauptsächlich durch Testen. Und dann sieht man, was dabei herauskommt. Und dafür gibt es verschiedene Usability-Methoden, die anzuwenden sind. Wolfram Nagel hat dazu eine Website entwickelt, ein eigenes Portal, wo alle Usability-Methoden einfach gesammelt werden. Es sind über 100 Methoden drin, die da drin stecken. Und dann natürlich auch verschiedene Tests, mit welcher Fragestellung, mit welcher Aufgabenstellung kriege ich was raus. Ist das denn, was ihr jetzt da gemacht habt? Also bei mir klingelt da ganz viel in Richtung Usability, wenn ich Prüfgruppe höre, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt eine Prüfgruppe gehabt, die ist natürlich jedes Mal individuell, wenn es um das Thema Inklusion geht und auch vor Ort, wer ist denn eigentlich, ja, wer stellt sich dazu bereit, wer organisiert das, dass diese Prüfgruppe zustande kommt? Wie habt ihr da so eine Art Vorgehen, wie man dann diese Prüfgruppe auch anleitet, oder machen die das einfach eigentlich ganz von allein?
Ja, sage ich jetzt mal. Im Falle von dieser Ausstellungsgestaltung im Hofbeck, im Bauernhausmuseum, war es so, dass wir eine Mitarbeiterin hatten vom Bauernhausmuseum, die hat tatsächlich dieses Inklusionsthema ganz stark forciert. Und die hat eben Kontakte hergestellt zum einem Blindenverband in Weingarten, zum Körperbehindertenzentrum Oberschwaben. Und wir sind einfach auf die Leute zugegangen. Die Hilfsbereitschaft ist riesig. Also die freuen sich alle, wenn man kommt oder wenn man die auch abholt oder wenn die hinkommen dürfen und Dinge dann ausprobieren. Wir haben jetzt in dem Fall haben wir das so gemacht, dass wir wirklich das Konzept, als es noch nicht zu sehen gab, sondern tatsächlich, oder es gab ein paar Visualisierungen, aber es war noch nichts ausgearbeitet und schon gab gar nichts zu tasten, dass wir das schon gleich mit den entsprechenden Menschen besprochen haben, ob die sich vorstellen können, dass es funktioniert, dann haben wir eben Prototypen erschaffen. Ganz konkret war das so, dass wir vielleicht an einem Beispiel kann man das gut verdeutlichen, wo sich auch nochmal zeigt, wie wichtig das ist, so ein Urteil von so einer Prüfgruppe oder einer betroffenen Person in dem Fall. Wir hatten in unserem Konzept, es ging darum, dass man in diesem Bauernhaus das Leben einer bäuerlichen Familie um 1900 zeigt, und von den ursprünglichen Bewohnerinnen gibt es keine Bilder und keine Abbildungen. Von diesen Personen gab es keine Abbildungen, keine Fotos oder Ähnliches. Und es gibt auch keine Originalgegenstände mehr, die in diesem Haus vorhanden waren. Und die Aufgabe war jetzt diese, dass wir eine lebendige Ausstellung kreieren, die möglichst barrierearm sein soll. Und wir haben dann überlegt, dass wir mit Aufstellern arbeiten, dass wir die Personen zeigen wollen, allerdings ohne Gesichter, weil wir nicht wissen, wie die wirklich aussahen, und dass wir von der Abbildungsform her was aufgreifen wollen, was eben aus der Zeit stammt, und haben uns dann für Holzschnitte entschieden. Und die ursprüngliche Idee war, dass wir wirklich von den Personen Holzschnitte anfertigen lassen, dass wir die drucken, dass wir die Drucke sozusagen in Lebensgröße ziehen für die Sehenden und die Räume damit bevölkern quasi, und dass aber der Originaldruckstock, mit dem das gedruckt wurde, dass das sozusagen als Grundlage für die blinden Menschen ist, dass die das Motiv erfüllen können, und dass das aber, was die Sehenden sehen können und das, was die Blinden erfüllen, 1:1 miteinander korreliert oder das Gleiche ist. Und das haben wir irgendwie in ganz vielen Abstraktionsstufen versucht und sind immer wieder zu den unseren Blinden mittlerweile Bekannten gefahren und haben das testen lassen. Und es hat sich dann, wir wollten es nicht wahrhaben, dass es nicht funktioniert, weil wir die ein bisschen verliebt waren in diese Idee, das so 1:1 übertragen zu können, und haben dann aber wirklich, ich glaube tatsächlich 6 Wochen vor Eröffnung, haben wir gesagt, es geht einfach nicht, die können das nicht lesen, das ist zu komplex, also auch wenn man das noch so sehr abstrahiert. Und haben dann umgeschwenkt und haben jetzt dreidimensionale Holzfiguren schnitzen lassen und haben jetzt sozusagen zwei unterschiedliche Abbildungsarten. Einmal die Holzschnittoptik der Aufsteller, das sind Plexiglasaufsteller, und dann eben für die Blinden gibt es äquivalent dazu eine geschnitzte Holzfigur, die dasselbe tut, was die andere Figur macht, aber es ist eben nicht, uns hätte das so gut gefallen, wenn das wirklich so eins zu eins funktioniert hätte, dass das eine aus dem anderen entsteht. Aber dann muss man halt, also irgendwann muss man halt dann sagen, ja gut, es geht nicht. Und bevor wir jetzt was machen, was jetzt der betroffenen Zielgruppe oder der Zielgruppe überhaupt nichts bringt oder wenig bringt, müssen wir halt uns von der Idee verabschieden. Und da war super, also dass die so viel Geduld mit uns hatten und immer wieder wir hinfahren konnten, die Sachen vorlegen. Und da erfährt man ja auch ganz viel über, wie mit den Händen gelesen wird. Und haben selber das auch ausprobiert an so eine Blindenschule, die da ist, an den Lehrmitteln, die die haben für ihre SchülerInnen. Es war richtig gut. Also es hat auch wirklich sehr großen Spaß gemacht.
Das hört man raus, dass das Spaß gemacht hat. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und manchmal ist auch dann vielleicht die Enttäuschung über das, was man sich ausgedacht hat, im nächsten Schritt eigentlich noch erfüllender, weil daran ja erst das Problem zu erkennen war. Und dann
ja,
durch eine neue Gestaltung oder Überarbeitung dann auch wirklich zu einem, ja, inklusiven Ziel geführt hat und dass damit dann auch die Gestaltung barrierearm erreicht wurde, die sie halt dann vorher, obwohl sie gut gedacht war, eben halt auch nicht war. Und ich glaube, das ist sehr häufig anzusehen, wenn Design unter dem Aspekt der Zeit oder des Geldes wegen sehr stark reduziert wird auf ein Minimum. Es muss extrem schnell sein, es muss extrem, ja, Kosten, wie sagt man immer so schön, preiswert sein. Also es soll möglichst dann auch irgendwie die Kosten im Rahmen halten. Aber auf der anderen Seite will man dann auch noch das Schild barrierefrei am besten draufkleben, damit es gut klingt im Marketing und damit es die Zielgruppe erhöht und damit es eventuell auch Forderungen des Gesetzgebers erfüllt. Dann ist es natürlich tatsächlich ein Trugschluss zu sagen, das geht tatsächlich alles unter dem Aspekt. Das heißt, man muss sich ja auch dann die Zeit nehmen, solche barrierearmen Konzepte zu durchdenken, zu testen und dann auch eventuell nochmal zu revidieren, weil es eben halt nicht funktioniert. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch ein gewisser Lernprozess, den dann auch alle Beteiligten machen müssen, weil diejenigen, die euch dazu beauftragen, die müssen dann ja auch sagen, Mensch, da müssen wir jetzt nochmal 2 Wochen warten oder da müssen wir nochmal einen Tag länger dran und oder eventuell müssten nochmal Kosten sozusagen evaluiert werden, die nochmal zusätzlich nötig sind. Sind da so die Auftraggebenden dann auch bereit dazu? Sind die da häufig gesprächsbereit? Verstehen die das dann auch, wenn es solche Probleme gibt, die zu lösen sind? Sei es im Bereich Barrierefreiheit oder barrierearme Gestaltung. Sind da die Kunden da auch bereit dazu?
Ja, also in dem speziellen Fall habe ich gedacht, die reißen uns den Kopf ab. Also wir haben intern entschieden, wir canceln das und wir machen diese Alternative mit den Holzfiguren. Und das war wirklich, wir wussten auch nicht, ob wir das zeitlich schaffen. Also wir haben eben alles irgendwie mobilisiert und haben es irgendwie, wir haben dann den Umfang reduziert. Also wir haben jetzt, ich glaube, insgesamt 12 Figuren und bei den Holzschnitten wäre es mindestens das Doppelte gewesen, sodass wir irgendwie die Kosten gleich im Griff hatten und gesagt haben, ja gut, wir können, also mit dem Holzschnitzer gesprochen, was er dafür möchte und so weiter. Das haben wir alles abgeklärt, dass da jetzt keine Mehrkosten entstehen. Aber tatsächlich dieses Gespräch mit der Museumsleitung, ich dachte, wenn wir jetzt kommen und sagen, wir kippen das Konzept, wirklich, wir waren kurz vor der Implementierung, das war so das letzte Element, was noch fehlte. Der Holzschnitzer wurde auch noch krank dazwischen und so weiter. Also es war tatsächlich aufregend. Und ich hatte da schon Schiss vor dieser Besprechung, aber die war flexibel. Also es war gut. Es hat sich erschlossen, dass wenn es nicht funktioniert, dass wir es dann nicht machen konnten. Es war natürlich von Vorteil, dass wir eine Alternative gleich vorschlagen konnten. Aber da habe ich auch, also im Nachhinein mich nochmal sehr bedankt, dass da so eine hohe Flexibilität an den Tag gelegt wurde von der Museumsseite her. Das muss man schon ganz klar sagen. Das ist bei uns, das kommt öfter vor, aber ich habe immer wieder festgestellt, ich hatte gerade gestern sowas, dass wir gerade ein großes Wegeleitsystem machen, wo es ganz ursprünglich einen Entwurf und eine Gestaltung gab und auch eine Kostenfreigabe gab für die Produktionskosten und wir aber in diesem Entwurfsstadium das noch nicht so ausformulieren konnten, wie wir das jetzt, da ist ein externer Illustrator mit im Spiel, der hat jetzt vor kurzem erst die Illustration fertiggestellt und im Umgehen mit diesen Illustrationen habe ich festgestellt, wir müssen die komplett anders behandeln. Also nicht so wie im Entwurf, die haben so eine Kraft, die müssen irgendwie, die müssen größer sein, die müssen freigestellt sein und so weiter. Und bin gestern auch dorthin gefahren, das ist im tiefen Allgäu, und hatte auch ein mulmiges Gefühl, ob jetzt so, weil das wirklich jetzt auch kurz vor der Produktion schon ist und ich nochmal den sozusagen die Gestaltung umgestellt habe, ob ich das jetzt durchkriege. Aber ich habe immer den Eindruck, wir hatten auch zum Glück ein paar Prototypen produzieren lassen und konnten eben zeigen, dass es richtig toll ist. Und auch wenn sich das dann schlüssig verargumentieren lässt, dann stößt man da meistens auf offene Ohren. Also in dem Fall muss jetzt nochmal über die Kosten gesprochen werden tatsächlich, aber was jetzt die neue Gestaltung in Anführungsstrichen, ganz neu ist sie nicht, aber geänderte Gestaltung anging, waren die da jetzt auch sehr flexibel. Also und ich habe immer den Eindruck, man muss, oder geht mir so, dass ich denke, ich will da immer das beste Ergebnis haben und wenn das dann halt bedeutet, dass man nochmal umstellt, dann ist es so. Aber ich würde jetzt nicht damit leben wollen, dass man da in der Gestaltung was einschränkt, nur weil das jetzt vielleicht der einfachere Weg ist oder der kürzere, den man gehen kann.
Glückwunsch für eure Auftraggebenden, die euch da so viel Freiheit lassen und auch flexibel sind in der Kommunikation. Das ist tatsächlich ja nicht jedermanns Fall, beziehungsweise ist auch nicht jeder überall zu erkennen. Je zeitlich kritischer manche Dinge passieren oder auch je wichtiger sie aufgehängt werden, was die Öffentlichkeitswirksamkeit angeht, was die Repräsentanz angeht oder auch, ich sag mal, in Richtung Geschäftsberichte zum Beispiel von Unternehmen, da wird dann wirklich jeder Fehler wird doppelt und dreifach rot angestrichen, obwohl es auch nur ein einfacher Fehler ist, der jederzeit passiert. Und bei einer anderen Aufgabe wird der Fehler ja toleriert oder wird angekreuzt und sagt, das machen wir später nochmal. Das ist schon interessant zu beobachten, wie sich Kundinnen verhalten bei unterschiedlichen Projekten. Es führt ja, glaube ich, auch dazu, dass sich Kreative und Kundinnen und Kunden quasi zueinander finden. Ich sage immer, jeder Kunde bekommt das Logo, was er verdient. Umgekehrter Art und Weise müsste man sagen, ja, jedes Designbüro bekommt irgendwann die Kunden, die es verdient, im positiven Sinne ausgedrückt. Das heißt, dass sich Kreative und Kunden auch zusammenfinden und sagen, das passt. Das ist eine gemeinsame, ja, man sagt so schön, eine gute Chemie, die funktioniert oder man ist auf derselben Wellenlänge oder wie du vorhin sagtest, es ist ein ähnliches Designbewusstsein. Wenn dieser Prozess, du sagtest anfangs, ihr brauchtet mindestens 5 Jahre, bis ihr so weit gekommen seid, dass ihr von der Selbstständigkeit in einen Prozess hineingekommen seid, wo ihr sagt, das führt jetzt endlich mal zu zählbarem oder ihr seid damit glücklich auch und ihr müsst nicht mehr jeden Kleinkram annehmen, um das jetzt mal so abwertend zu sagen. Was hättest du gerne vor, sagen wir mal, 10 Jahren gewusst, was du vielleicht dann geändert hättest? Also im Sinne von, hier hören ja auch Menschen zu, die vielleicht studieren oder eine Ausbildung machen und sich überlegen, was mache ich danach? Was könntest du ihnen mitgeben?
Es hätte mir nicht geschadet, sagen wir mal so, oder ich hätte viel an Erfahrung, glaube ich, aufbauen können oder an Wissen sammeln können, wenn ich mal keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre wirklich in einer Agentur gearbeitet hätte, wo die Strukturen vorhanden sind, wo man sich viel Know-how auch abgucken kann, um mich dann im Anschluss selbstständig zu machen. Wir haben schon viel Lehrgeld bezahlt im Sinne von, dass wir eben alles uns erschließen mussten. Ich hatte, bevor ich jetzt mit der Tanja Kapanke das Studio Süd gegründet habe, in Berlin als Freelancerin bei verschiedenen Agenturen gearbeitet, aber war auch einigermaßen viel in der Lehre tätig, was mir auch echt immer total viel Freude bereitet hat. Aber so wirklich mal zu sagen, ich bin 3, 4, 5 Jahre Fulltime von mir aus in einer Agentur und kann da was lernen im Sinne, wie baue ich ein Unternehmen auf, wie, was kann ich für Strukturen mir da abgucken oder adaptieren oder sowas, das hatten wir nicht. Die Tanja ist auch noch mal knapp 10 Jahre jünger als ich. Die kam tatsächlich als, wir haben uns in Berlin an der UdK kennengelernt. Ich war da künstlerische Mitarbeiterin und die Tanja war davor Studentin und dann eben hatte sie ihr Diplom in der Tasche. Und sie kam als Berufsanfängerin und ich kam ein bisschen so mit Agenturerfahrung, die ich wirklich aus so Freelancer-Jobs hatte. Und ich würde, also es würde ich tatsächlich als Empfehlung aussprechen, dass wenn man sich selbstständig machen möchte, dass man dann vielleicht in 1, 2, 3 oder einem sehr guten Designbüro erstmal als Mitarbeiterin, Mitarbeiter arbeitet, um sich da einfach auch ein bisschen Wissen anzueignen. Dann würde ich hätte natürlich vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, vor 10 Jahren gerne so ein Standing und Selbstbewusstsein gehabt, was ich jetzt mittlerweile als kreative Persönlichkeit habe und ein Bewusstsein darüber, was ich wirklich kann, vielleicht auch, was ich nicht kann. Also zu wissen, was man kann und zu wissen, was man nicht kann und aber auch wirklich zu wissen, worin man wirklich gut ist. Das zu haben, wäre natürlich Gold wert gewesen, aber auch das ist natürlich ein Prozess, der das kommt natürlich mit den Jahren und da würde ich auch kein Jahr missen wollen an Alter, weil das hilft sehr viel weiter auch in dem, wie man mit Auftraggebenden umgeht, in dem, wie man, welche Jobs nehme ich an, welche Jobs nehme ich nicht an, da wirklich ein gesundes und ein festes, sattes Standing und Selbstbewusstsein zu haben. Da habe ich auch den Eindruck, ich habe ja, wie gerade erwähnt, an der UdK 4 Jahre gearbeitet mit Studierenden in den Gestaltungsgrundlagen und Typografie. Das waren also die Studierenden, die gerade angefangen hat und man sieht schon bei den Menschen, die kommen ja aus ganz unterschiedlichen Backgrounds und das ist einfach bei allen, das ist jetzt überhaupt nicht designspezifisch, aber wir kommen aus so unterschiedlichen Hintergründen, sei es jetzt familiäre Prägungen, Stadt, Land, gesellschaftliche Prägungen, auch aus unterschiedlichen Zeiten, ja, da ist einfach bei der einen oder bei dem anderen ein weiterer oder ein kürzerer Weg auch in der persönlichen Entwicklung zurückzulegen. Und das hat man nicht in der Hand. Das ist wird einem im Laufe seines Lebens mitgegeben. Aber auch da habe ich den Eindruck, da muss man so ein bisschen gnädig mit sich selbst sehen und auch wirklich mal betrachten, was man denn für einen Weg gegangen ist. Und also mehr mit erfahrenen Menschen sprechen, mehr sich wirklich so Wissen und Knowledge abholen, das würde ich als Empfehlung geben. Wir als Studio Süd haben uns hin und wieder ein Coaching gegönnt. Also das erste, glaube ich, nach 3 Jahren, als es irgendwie so, wir waren so eingeruckelt, wir hatten irgendwie so ein, ich nenne es jetzt mal so einen bunten Bauchladen an Dienstleistungen, die wir verkauft haben an unterschiedlichste Menschen und wir hatten schon den Eindruck, wir müssen uns jetzt fokussieren und wir müssen das Ganze kanalisieren und da haben wir uns mal ein Coaching gegönnt, das war sehr gut und ein zweites dann jetzt nochmal vor 3 Jahren, da ging es auch mit Corona und so, kamen nochmal so neue Fragen auf, ist der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben in Richtung Kunst, Kultur, Bildung, Architektur, ist das der Richtige? Oder da war ja pandemiebedingt auch einfach, sind viele Aufträge weggefallen oder eingefroren worden erstmal, Die Museen verfielen teilweise in so eine Schockstarre, weil sie schließen mussten. Und da hat sich schon nochmal die Frage gestellt, wollen wir uns nochmal öffnen oder in eine andere Richtung gehen? Und da haben wir nochmal so ein Jahr lang uns regelmäßig mit einer Coach-Frau getroffen, die uns da auch weitergeholfen hat. Auch da haben wir uns dann schlussendlich entgegen dieser Strategie, die wir mit ihr erarbeitet haben, nämlich aus dem Kunst-Kultur-Bildungsbereich teilweise auszusteigen, dagegen entschieden. Aber das war dann in dem Fall gut. Also wir haben dann eine bewusste Entscheidung gefällt. Wir wollen es doch machen, weil wir eben gemerkt haben, dass wir in diesem Bereich am allerliebsten arbeiten. Aber dafür war das Coaching gut. Also da wirklich eine bewusste Entscheidung zu treffen und nicht so, ja, das auch benennen zu können. Genau.
Ja, ich glaube auch, dass Coaching eine sehr schöne Möglichkeit ist, dass sich Kreative beraten lassen können oder stützen lassen können. Und das ist ja in dem Sinne, also wenn man sich mit Coaches unterhält, kommt häufig die Aussage, die Menschen, die ich berate, wissen die Antwort eigentlich schon selbst. Man muss sie quasi nur erarbeiten,
Ja,
herauskitzeln.
genau.
Ja, und ich glaube, das ist dann vielleicht bei euch auch so gewesen oder ich höre das so
Ja.
raus. Und das ist tatsächlich, lohnt sich der Blick von außen. Allerdings ist das immer mit durchaus mit Zeit und mit Geld verbunden. Zeit hat man wenig, Geld hat man vielleicht keins, das extra für ein Coaching zu ja heraus ja erstmal vorzulegen. Man weiß ja gar nicht, was bei rauskommt, ne? Es gibt ja auch viele Beratungen. Also wenn man sich allein ein Online-Profil bei LinkedIn zum Beispiel einrichtet, dann wird man jede Woche beballert mit irgendwelchen Angeboten. Hier, wir haben neue Leads für Sie. Hier, wir können Ihre Marke nach vorne bringen. Wir können Ihnen jeden Tag zwei neue Kunden akquirieren und so ein Quatsch. Und da ist man dann natürlich vor Beratung generell erstmal ein bisschen ja, distanziert. Gott sei Dank gibt es Förderprogramme. Deswegen will ich das einfach nochmal ansprechen. Es gibt viele Förderprogramme in Bundesländern. Es gibt regionale Förderprogramme für kulturelle Tätige, aber auch für kreative Tätige generell. Ob das jetzt die Kreativwirtschaft ist oder wie auch immer sich das dann schimpft, in welchem Bundesland es dann ist oder in welchen Regionen. Da sind, glaube ich, alle einfach angehalten, wenn sie sich damit auseinandersetzen wollen, dass sie einfach in solche Förderprogramme mal reingucken, sich bei der Wirtschaftsförderungen melden oder bei größeren Organisationen. Zum Beispiel in Hessen und in Bayern gibt es zum Thema Kreativwirtschaft Länderorganisationen sozusagen vom jeweiligen Bundesland organisiert. Und die können dann auch weiter vermitteln zu Förderprogrammen in der jeweiligen Region. Ich würde gerne noch mal einen Punkt ja mit dir erörtern, auch so ein bisschen in Zukunft blickend. Wir haben das Thema Design Bewusstsein noch mal aufgegriffen. Du hattest gesagt, es ist ein schwieriges Unterfangen. Nicht alle haben ein entsprechendes Design Bewusstsein. Ich bin jetzt auch schon seit einigen Jahrzehnten tätig in der Branche. Und ich muss leider immer wieder feststellen, dass das Thema Design nach wie vor ein sehr rudimentär bekanntes ist. Es wird wenig kommuniziert, es wird wenig darüber berichtet. Es muss immer wieder neu erklärt werden. Manchmal entdecken die Kunden erst dann im Tun, was das Design eigentlich ausmacht und dann auch mal den Unterschied zu erkennen zwischen anmalen, ein Etikett draufkleben oder wirklich Design schaffen. Wie siehst du das? Was hast du da einen optimistischen Blick in die Zukunft, ob sich das vielleicht mal wandelt, vielleicht auch mit allen anderen Transformationsprozessen, die unsere Gesellschaft gerade ja stark beeinflusst und beschäftigt? Gibt es da eine positive Sicht? Gibt es Licht am Ende des Tunnels?
Also das Licht ist schon noch weit weg oder der Tunnel sehr lang, sagen wir mal so. Ich glaube, das eine ist, dass man da als Designer, Designerin selber Aufklärungsarbeit leisten kann. Ich spiele seit längerem mit dem Gedanken, ob man hier in der Region sowas etablieren kann wie so ein Open Office Day einmal im Jahr, wo man wirklich sich vernetzt mit anderen Designbüros und sagt, wir machen einmal im Jahr, öffnen wir unsere Türen und lassen alle Menschen rein und erklären mal, was wir tun oder zeigen Projekte oder gehen einfach mit den Menschen ins Gespräch, was ja so Aufklärungsarbeit bedeutet. Das andere ist natürlich, dass man als Designer, als Designerin, zusammen geht es immer leichter, also sich gut vernetzen kann. Es gibt in Ravensburg jetzt die Digital Media Women, die gibt es seit einiger Zeit. Da habe ich mal vorbeigeschaut und kann mir gut vorstellen, da öfters hinzugehen und mitzumischen. Einfach Frauen, die alle in den Medien oder nicht mal alle in den Medien, aber die dort tätig sind und sich zur Aufgabe gemacht haben, mehr Sichtbarkeit und mehr Designbewusstsein sozusagen zu erreichen oder zu vermitteln. Meine Kollegin, die Tanja Kapanke, hat mit einer anderen Kollegin vor kurzem die Ladies Wine and Design Gruppe in Ravensburg eröffnet. Da gab es mittlerweile 2 Veranstaltungen. Ich glaube schon, dass das viel ausmacht, dass man über das spricht, was man tut, dass man sich Foren und Möglichkeiten schafft, in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Aber auch das, also wie du vorhin schon gesagt hast, das ist halt auch mit vor allem mit Zeit, gegebenenfalls mit Kosten verbunden. Und wenn man so im Arbeitsalltag versinkt, wenn man mehr oder weniger viel zu tun hat, gerade dann ist es meistens jetzt in meinem speziellen Fall das Erste, was dann hinten runterfällt. Also da gibt es viele Ideen, aber die Umsetzung wird immer so ein bisschen rausgeschoben. Wenn ich dann mal Zeit habe, denke ich dann immer, und der Zeitpunkt, dass man Zeit hat, der kommt wahrscheinlich nie. Aber klar, da könnte man jetzt noch eine größere, oder ich in meinem Fall eine größere Priorität draufsetzen. Andererseits, wie du das vorhin so schön gesagt hast, es finden sich immer wieder die richtigen Designer und Auftraggebenden zusammen. Deshalb ist es auch was, was vielleicht jetzt ganz konkret für mein Wohlbefinden, also es ist schön, da eine breitere Wertschätzung zu erfahren. Es funktioniert im Moment auch gerade so, wie es ist. Und da ist, wie gesagt, das Licht noch am Ende des Tunnels. Ich glaube, dass es noch eine Weile dauern wird, bis das hier auf dem Lande so sein wird. Also da, keine Ahnung, ich will keine Prognose abgeben, aber 20, 30 Jahre, bis das vergleichbar ist mit urbaneren Umgebungen.
Ja, das ist natürlich noch ein langer Weg und wir brauchen offensichtlich dann in den Provinzen des Landes hier, ob das jetzt das Allgäu ist oder die Bodenseeregion, aber auch Regionen wie Mittelhessen, wo ich jetzt hier zum Beispiel moderiere, dass das natürlich Regionen sind, die ja da einfach weit ab vom Schuss liegen, um das mal so zu sagen, und tatsächlich, dass der Tunnel da noch sehr lang ist. Gut, hoffen wir mal,
es dass sollte vielleicht jetzt nicht zu pessimistisch klingen.
Hoffen wir mal, dass der ein oder andere noch ein Kerzlein dazu stellt,
genau,
dass das Licht etwas heller strahlt. Okay, prima. Gut, okay. Simone, ich würde mich nochmal, ich würde dich gerne bitten, dass du einfach nochmal sagst, wo können wir eure Werke bewundern? Welche Museen kannst du uns noch empfehlen, die ihr mit betreut habt und oder Kulturveranstaltungen, die demnächst stattfinden?
Wir haben lange Jahre für das Museum Ulm gearbeitet. Hin und wieder machen wir da noch kleinere Projekte, haben auch dort das Erscheinungsbild neu gestaltet und implementiert. Wir arbeiten hin und wieder für das Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern. Im Moment machen wir eben gerade in Sonthofen ein großes, zusammen mit den Baulinie-Architekten und den Wolf-Sedert-Architekten, eine große Wegeleit- oder Orientierungssystem in einem neuen Quartier, was dort in der Stadt entwickelt wird, im Goethe-Quartier. Ah, was ganz Schönes fällt mir gerade noch ein, da darf ich jetzt mittlerweile drüber sprechen. Wir haben gerade eine Identity und auch die Ausstellungsgestaltung im weitesten Sinne gemacht für ein Kindermuseum in Tuttlingen, das Tutorama. Das hat jetzt seine Pforten geöffnet und ist so ein Mach-mit-Museum auf 3 Etagen, sehr groß. Im Moment ist es noch so, dass man sich mit Gruppen anmelden kann, um das zu besuchen. Also das ist ein großer Spaß tatsächlich, das Tutorama. Durften wir lange nicht drüber sprechen, weil das an einem großen Konzern dranhängt. Aber jetzt ist es eröffnet worden. Genau, diese Ausstellung im Hof Beck im Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben-Wolfegg ist ein Besuch wert. Das ist eben auch eine sehr interaktive Ausstellung mit vielen Geschichten, die man da hören kann und vielen interaktiven Elementen, die man benutzen kann. Das wird jetzt in der zweiten Jahreshälfte eine weitere Ausstellung von uns gestaltet werden. Die heißt Alltagswelten damals und heute. Da sind wir gerade in der Planung. Genau, ich arbeite gerade noch an einem Magazin für die Ravensburg Weingarten University, Hochschule Ravensburg Weingarten zu Deutsch. Die haben einmal im Jahr ein Magazin, wo man auf die unterschiedlichsten Projekte von der Hochschule zurückblickt und auch externe Stimmen einholt. Und dann haben wir gerade ganz neu angefangen, ein Kunstbuch zu gestalten, einen Kunstkatalog für den Jan M. Petersen vom Kunstkaufhaus Ost in der Nähe von Berlin. Der hat schon zu seinem 13-jährigen Jubiläum ein Buch von uns gestalten lassen und jetzt ist es gerade das 20-Jährige. Und wir machen einen neuen Katalog für ihn. Und wir überarbeiten gerade unsere Website. Da kann man natürlich noch viele Projekte im Moment gerade sehen, aber da sind wir gerade dran, die neu zu gestalten und auch die Projekte noch mal enger zu fassen, die wir dort zeigen, eben spezifisch auf unseren Fokus ausgelegt.
Super, und ich kann für alle Hörerinnen und Hörer auch noch euren Instagram-Account empfehlen. Und dort finden wir viele interessante Grafiken, Anregungen, kleine Details aus den Projekten, einfach kleine Schnappschüsse, aber auch manchmal komplette Entwürfe oder kleine Ausblicke oder Einblicke in den Alltag von Simone von Eldig. Gut, Simone, dann ja, wünsche ich euch bei euren Ideen, Konzepten, zukünftigen Projekten wahnsinnig viel Erfolg, Glück und immer die nötige Flexibilität und eine sehr hohe Designauffassung.
Ja, vielen Dank. Es war ein schönes Gespräch. Gleichfalls. Danke.